Guten Morgen. Du, wer bist du denn? Das ist einer der zentralen Texte Verse im heutigen Predigttext. Das sagt einer sozusagen zu Jesus mitten in der Diskussion. Und ich weiß trotz langem Nachdenken über den Text nicht genau, sagt das nun wütend, also du, wer bist du denn? Oder sagt das so mehr überlegen? Du? Wer bist du denn? Oder vielleicht auch interessiert. Du? Wer bist du denn? Es ist ja interessant, dass das nicht eine Frage ist über Jesus, die uns sozusagen neu überkommt. Es war von Anfang an, die Frage war von Anfang an so bei Jesus. Also das Ganze, wenn man die Berichte über Jesus liest, geht es immer um die Frage oder oft um die Frage, wer ist denn eigentlich dieser Mann in ganz verschiedenen Umständen? Und es haben verschiedene Leute ganz verschiedene Vorstellungen davon gehabt. Manche kommen uns vielleicht heute kurios vor. Also es haben mächtige Leute eine Vorstellung von Jesus gehabt. Zum Beispiel der damalige Herrscher, der Herodes, der hat geglaubt, dass er sozusagen eine Wiedergeburt von Johannes dem Täufer ist, der kurz vorher schon mal da war und den er umbringen lassen hat. Oder es gab so Vorstellungen im Volk, dass man in einer gewissen Phase der Geschichte ist und dass dann nochmal ein Prophet auftritt und dieser Prophet ist sozusagen ein wiedergeborener Elia und dass Jesus der sei. Es gab auch schon Leute, die haben gesagt, er sei der Christus. Also da haben sich auch wieder unheimlich viele Hoffnungen verborgen damit für das ganze jüdische Volk, für ihre damalige Situation. Also dass es angefangen davon, dass es ein Befreier ist von den Römern, die damals geherrscht haben. War, glaube ich, den meisten damals auch ein sehr unklarer Begriff und ist in sehr verschiedene Richtungen gedeutet worden. Das religiöse Establishment damals hatte auch eine Meinung zu Jesus, mindestens eine. Eine davon war, er ist vom Teufel besessen. Also er hat überhaupt nichts mit Gott zu tun, sondern das genaue Gegenteil. Also ein Gegner, der auch besser verschwinden sollte. Du, wer bist du denn? Ich glaube, man kann da auch auf verschiedene Ergebnisse kommen, wer Jesus ist, weil man mit ganz verschiedenen Erwartungen an Jesus rangeht. Aber ich glaube, das gilt auch allgemein für jede Person. Wer jemand für einen ist, hängt auch ein bisschen davon ab, was man sozusagen selber mitbringt, wenn man dem begegnet. Also von meinen Erwartungen, meiner Situation, meiner Geschichte, manchmal auch natürlich mit meiner Vorgeschichte mit der Person. Das alles bestimmt den Blick auf eine Person auch. Also meine Frau zum Beispiel ist für mich die Ehefrau. Für die Kinder in der Schule ist sie natürlich die Lehrerin. Die kommen aus einer ganz anderen Situation auf meine Frau zu, entdecken hoffentlich ähnliche Charaktereigenschaften in der gleichen Person, aber haben natürlich schon einen ganz anderen Zugang, eine ganz andere Vorgeschichte, ein ganz anderes Alter als ich. Und wenn die Frage stellen, wer ist denn diese Frau, dann werden sie die vermutlich sehr anders beantworten wie ich. So war das auch damals bei Jesus. Der Herodes hatte zum Beispiel die Vorgeschichte, dass er Johannes den Täufer umgebracht hatte. Das ist schon ein bisschen mit ihm mitgegangen und hat ihm irgendwie wahrscheinlich auch immer wieder Angst gemacht, dass er da einen religiösen Menschen, einen Menschen, der mit Gott zu tun hatte, dass er den umgebracht hat. Deshalb war das wohl für ihn eine Vorstellung, dass er wiederkommt. Weiß nicht, warum er die hatte, aber irgendwie muss es damit zusammengehängt haben, dass er die Vorstellung hatte, dass Johannes der Täufer wiedergekommen ist. Die religiösen Etablierten, die hatten eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Religion funktioniert und wie sie zu funktionieren hat. Da hat Jesus mit seinen Vorstellungen nicht so ganz reingepasst. Und deshalb haben sie natürlich auch Schwierigkeiten gehabt oder haben sie die Frage, wer Jesus ist, für sich ganz anders beantwortet. Unser heutiger Predigttext, der gibt Antworten darauf, und zwar von Jesus selber, wo Jesus nochmal sagt, wer er ist. Und das nochmal, ja, man kann noch im heutigen Predigttext sagen, versucht klarzustellen. Ich hätte fast gesagt klarstellt, aber ich glaube, in der damaligen Situation, wenn man nochmal reingeht, versucht das klarzustellen. Der Ausgangspunkt ist, dass es eine Auseinandersetzung gab mit wie auch gelegentlich im Neuen Testament, mit seinen Gegnern. Jesus hat sich, also man muss sich das irgendwie so vorstellen, die standen da im Tempel, da standen 30, 50, 100 Leute rum, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer, es ist von Zuhörern die Rede, und es war nicht nur einer. Und mittendrin stand Jesus und irgendwie stelle ich mir das so vor, die haben dann immer da irgendwelche Sachen reingerufen und Jesus hat dann denen geantwortet. Also war irgendwie so Diskussion über ganz verschiedene Themen. So haben sich die wohl häufiger getroffen. Ich lese Johannes 8, 21. Ich lese nach guter Nachricht. Es ist einer der Texte, das sage ich auch voraus, wer mitliest und Luther liest oder jetzt andere Übersetzungen, der wird sich, also die sind nicht grob anders, aber sie sind Übersetzungen unterscheiden sich in dem Text schon merklich, muss man dazu sagen. Ich habe mich für gute Nachricht entschieden, obwohl sie oft nicht hoch gehandelt wird. Ich glaube, dass die Leute der guten Nachricht bei ihrer Übersetzung, je länger man darüber nachdenkt über den Text, oft sehr gut überlegt haben, warum sie bestimmte Dinge genauso sagen, wie sie sie sagen. Also die unterscheiden sich auch da ein bisschen von Luther, aber ich glaube überlegt. Johannes 8, 21. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, also um die, die um ihn rumstanden: Ich werde fortgehen. Dann werdet ihr vergeblich nach mir suchen und in eurem Unglauben zugrunde gehen. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Die Leute meinten: Wenn er sagt, wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, heißt das, dass er Selbstmord begehen will? Jesus antwortete: Ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ich habe es euch ja gesagt, dass ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen werdet. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Wenn ihr das nicht glauben wollt, werdet ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen. Du? Wer bist du denn? Fragten sie ihn. Jesus antwortete: Was rede ich überhaupt noch zu euch? Ich hätte zwar vieles über euch zu sagen und allen Grund, euch zu verurteilen, aber der mich gesandt hat, steht zu seinen Zusagen. Und ich sage der Welt nur das, was ich bei ihm gehört habe. Sie verstanden nicht, dass Jesus vom Vater sprach. Deshalb sagte er zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr es begreifen. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Dann werdet ihr auch erkennen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern nur das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Er, der mich gesandt hat, steht mir zur Seite und lässt mich nicht allein. Denn ich tue stets, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben. Ich gehe in drei Punkten durch, was Jesus über sich sagt. Ich werde fortgehen. Also man muss sich vorstellen, nochmal. Menschen stehen um Jesus herum, diskutieren, und da steht ein 30-jähriger Mann ungefähr, so alt war Jesus ungefähr, plus minus ein paar Jahre wahrscheinlich, also ziemlich genau um die 30 rum. Also auch damals, glaube ich, ein Mann in den besten Jahren. Und sagt: Ich werde fortgehen. Und darüber gibt es nun kein Missverständnis in dem Text. Allen ist klar, er redet von seinem Tod. Sonst kämen die Leute nicht auf die Idee, dass er irgendwie Selbstmord begehen könnte. Und er redet, und da wird es dann schon interessant, spannend, komisch, von einem freiwilligen Tod. Also auch das begreifen die Menschen. Die reden jetzt nicht darüber, wer wird ihn umbringen oder wann holen sie ihn ab oder so, sondern sie reden irgendwie davon, dass der Selbstmord begeht, also freiwillig das Ganze passiert, sozusagen von einem Tod mit voller Absicht. Das ist allen klar, das konnte er ihnen auch klar vermitteln. Eine klare Vorstellung hatten die Menschen damals wohl noch nicht, wie das passiert. Und genau das passierte dann auch später. In der Passionsgeschichte geht Jesus seinen Weg freiwillig und ziemlich bewusst. Also klar, es ist so, er wird natürlich verhaftet. Die Leute, die Römer und alle, die dann dran beteiligt sind, da wird schon Zwang auf Jesus ausgeübt. Aber wenn man zum Beispiel die Gerichtsverhandlung nochmal anguckt, dann ist es schon ein merkwürdiges Ding. Da wird ja lange Zeit nichts gefunden, bis dann Jesus sozusagen sich selber mit voller Absicht, muss man fast sagen. Also entweder war es total ungeschickt oder es war wirklich mit voller Absicht. Schweigt er so lang und sagt dann nur einen einzigen Satz von sich aus und mit dem reitet er sich in die ganze Sache rein. Und daraufhin kommt die ganze Sache ins Rollen, dass er die Todesstrafe kriegt und dann umgebracht wird. Also das ist das eine, was er hier schon andeutet über seinen Tod, auch diesen Menschen gegenüber, und die verstehen das auch, dass er in den besten Jahren freiwillig sterben wird. Und das zweite ist, er nimmt den Begriff des Menschensohns auf sich. Mit seinem Tod verbindet er den Begriff des Menschensohns. Da muss ich auch ein bisschen ausholen, weil das ist jetzt euch nicht so klar, wie das denen damals klar war. Auch da gibt es Unterschiede. Manches ist uns heute klarer wie denen damals, aber manches war denen damals auch klarer als uns heute. Mit dem Menschensohn, ich muss auch selber nachlesen, mit dem Menschensohn, das geht zurück, also von der Zeit aus nochmal 700 Jahre zurück. In Daniel, also in einer prophetischen Schrift, wird davon geredet, dass einer kommt, der aussieht wie der Sohn eines Menschen. Und der kommt vor Gott und dem wird Macht und Herrlichkeit gegeben. Das war eine der großen Hoffnungen, die die Leute auch damals hatten, dass der irgendwann mal kommt, der Mensch, dem Gott Macht und Herrlichkeit gibt und dass dann sich auch ihre Situation wie auch immer verbessert. Also da haben wohl unterschiedliche Leute unterschiedliche Hoffnungen gehabt. Ich glaube, sehr konkret war damals in der Zeit Jesu, dass der kommt und dann die Israeliten oder das damalige Israel von den Römern befreit. Aber das war eine tiefe Hoffnung über hunderte von Jahren hinweg, der Menschensohn, und von dem hat man Großes erwartet, weil das ist derjenige, der von Gott Macht bekommt. Und Jesus nimmt es hier einfach mitten in der Diskussion auf und sagt, diese Hoffnungen, die ihr euch alle vielleicht in unterschiedlicher Weise macht, das bin ich, die verbinde ich mit mir und mit meinem Tod interessanterweise. Also ich werde sterben und diese Hoffnungen auf Herrlichkeit und Macht verbinde ich mit meinem Tod. Er ist derjenige im Grunde, der von Gott, von dem in Daniel gesagt wird, dass er mit Gott, mit Macht und Herrlichkeit ausrüstet, sagt er über sich selbst. Und das Zweite, finde ich auch, der Menschensohn wird erhöht werden. Klar, wenn einer gekreuzigt wird, wird er erhöht werden. Aber er sagt natürlich damit auch, zum einen, klar, erstmal ganz einfach, er hängt über den anderen, aber er ist genau der, dem er eben auch im übertragenen Sinne erhöht, der die Macht und die Herrlichkeit von Gott kriegt. Und Jesus nimmt alle diese Erwartungen auf und bezieht die einfach so auf sich. Das Erste. Das Zweite, ich bin nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und damit grenzt er sich in diesem Text sehr schroff von allen anderen Menschen ab, die erstmal die hier um ihn rum sind. Also es sind ja verschiedene Sätze, wo immer dieses Ich und ihr spielt. Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen. Ich bin von oben, ihr seid von unten. Ich bin nicht von dieser Welt, ihr seid von dieser Welt. Also erstmal passt das ja gar nicht zu einem Jesus, der eigentlich immer sonst den Menschen zugewandt ist und von dem wir auch die Vorstellung haben, er ist den Menschen zugewandt. Ich glaube aber, es ist ein Punkt hier in der Auseinandersetzung erreicht, wo Jesus auch mal, wie soll ich sagen, diese Seite seines Charakters deutlich machen muss, wo er mal klar klären muss, wer er ist und wo er eigentlich herkommt und wo er hingehört. Also er sagt ja im Grunde zu den Leuten, ich bin nicht sozusagen der Gipfel der Menschheit. Also ich habe mich durch gute Taten und durch alles jetzt so hoch gearbeitet, dass ich ethisch, moralisch und so über euch stehe und hinter einen Weg. Und ihr sollt mir alle folgen. Also der Gipfel sozusagen, den Mensch erreichen kann, wenn er sich müht, wenn er sich anstrengt, wenn er hochkommt. Und wenn er viele gute Vorsätze hat, gute Taten tut. Sondern Jesus sagt, nee, das ist es nicht. Vergesst. Ich bin der euch aus einer ganz anderen Welt entgegenkommt. Ihr seid hier, ich komme aus einer ganzen Welt euch entgegen, aus Gottes Welt. Und er macht dann nochmal schroffer, er sagt, glaube ich, dreimal, redet er vom Unglauben, in dem die Menschen am Ende zugrunde gehen werden. Für die Menschen bleibt erstmal nur eins, also sagt er ihnen auch ziemlich klar ins Gesicht, im Unglauben zugrunde gehen. Von sich aus erreicht kein einziger von denen, die um ihn herumstehen, und wahrscheinlich meinen da alle Menschen, Kein einziger die andere Welt. Keiner kommt dorthin. Er macht eine einzige kleine Ausnahme, sagt, wenn ihr erkennt, dass von mir alles abhängt, dann geht es und nur so. Dritter Punkt, den er über sich selber sagt, er, der mich gesandt hat, steht mir zur Seite. Es gibt ja diese berühmte Formulierung, wenn Politiker oder sowas sagen, über andere Politiker sagen sie manchmal, zwischen mich und denen passt kein Blatt Papier. Und so ist es hier auch. Zwischen Jesus und Gott passt kein Blatt Papier. Jesus ist im Handeln und Tun völlig mit Gott abgestimmt. Auch das nimmt er so einfach in aller Freiheit, behauptet er das über sich. Und er sagt, er ist derjenige, der von Gott gesandt ist. Und damit nimmt er nochmal den Gedanken auf, den ich schon angefangen hatte. Er ist von Gott in diese Welt gesandt und nur so geht's. Wir haben keine Chance, der Welt zu entkommen, sozusagen, in Gottes Welt reinzukommen. Jesus ist derjenige, sagt er über sich selber, der von Gott gesandt ist in diese Welt, damit wir sozusagen aus der Welt eine Chance haben, in Gottes Welt zu kommen. Und zweimal sagt dann Jesus, ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Auch wieder, glaube ich, ein ganz bewusster Anklang von Jesus ans Alte Testament. Ich bin Worte. Gott spricht ja von Anfang an im Alten Testament ganz vorne schon in der Bibel, ich bin der, ich bin. Und diese Formulierung nimmt wohl Jesus, das war auch jedem damals klar, was Jesus da tut, diese Formulierung nimmt wohl Jesus bis in die ganze Formulierung auf. Er nimmt da eine Formel auf, die im Grunde im Alten, oder spricht in einer Formel, die im Alten Testament schon da war. Auch das sagt er, auch damit macht er nochmal klar, wohin er sich eigentlich stellt. Er stellt sich sozusagen selber auf eine Stufe mit Gott. Und ich denke, dass er mindestens mit dem alles entscheidet sich an ihm zwei Dinge meint, mit diesem alles. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Zum einen meint er natürlich konkret für die Menschen, die um ihn rumstehen, ihr komplettes Leben entscheidet sich daran, wie sie sich zu ihm stellen. Also ohne Vertrauen. Die Menschen haben eigentlich keine Chance, in Gottes Welt anzukommen oder irgendwie überhaupt einen Zugang zu kriegen. Es sei denn, dass sie sich auf Jesus beziehen, dass sie tatsächlich glauben, was das dann auch immer heißt, aber dass sie sich auf die Person Jesu vertrauen, dass sie sagen, wenn ihr glaubt, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr in Gottes Welt nicht reinkommen. Und das Zweite, glaube ich, was mit alles gemeint ist, ist noch eine viel größere Dimension. An mir entscheidet sich die ganze Weltgeschichte. Das wird sozusagen ganz hinten in der Bibel nochmal aufgenommen, in der Offenbarung. Ich verstehe die Offenbarung nicht, aber was ich verstehe, ist der Punkt, dass da immer wieder gesagt wird, an ganz bestimmten Punkten in der Weltgeschichte ist anscheinend Jesus der, der hinter allem steckt. Also es sind ganz merkwürdige Geschichten in der Offenbarung, aber ich glaube, was uns da gezeigt wird, ist das, dass Jesus hinter allem steckt. Und ich denke, dass Jesus den Menschen, wie auch uns damals sagt, ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Ich bin im Grunde der, auch an dem sich die ganze Weltgeschichte entscheidet. Und dann kommt für mich der merkwürdigste Satz, nachdem Jesus die drei Punkte über sich gesagt hat, kamen viele zum Glauben. Ich glaube nicht, dass die Menschen damals alles verstanden hatten. Ich glaube auch nicht, dass denen alles komplett klar war. Und trotzdem haben sie gesagt, dieser Mensch, so wie der vor uns steht und so wie er spricht, ich glaube nicht, dass das, klar kann man das versuchen zu verstehen, was Jesus gesagt hat, aber das hat sicher auch mit der Person von Jesus zu tun gehabt, die vor uns steht. Trotzdem haben sie gesagt, dem Jesus will ich vertrauen. Sie haben etwas geahnt davon, dass dieser Mann sterben wird und dass das wichtig für sie ist. Und sie wollen nicht, dass ihr Leben damit endet, dass sie sozusagen überhaupt nicht den Zugang zu Gottes Welt kriegen, sondern sie wollten anscheinend den Zugang zu Gottes Welt. Und sie haben geahnt, dass dieser Mann ganz nahe bei Gott ist. Und ich glaube, wenn man Jesus so nochmal anguckt und was er auch über sich selber sagt, dann entkommt man dem nicht, indem man sagt, naja, Jesus war schon ein guter Mann. Der war sozusagen schon ein besserer Mensch wie wir alle. So entkommt man dem, glaube ich, nicht. Nee. Wenn man den Text liest, dann muss man sagen, entweder war der Typ größenwahnsinnig, sowas zu sagen. Und das gilt damals wie heute. Also wenn einer sich hinstellt und sagt, ich bin der, der hinter der gesamten Weltgeschichte steht, und das sozusagen den Menschen sagt, dann ist er entweder größenwahnsinnig oder er hat recht. Und dann bleibt eigentlich nicht viel, als zu sagen, wenn er recht hat, dann vertraue ich ihm. Dann möchte ich mit dem was zu tun haben. Dann möchte ich irgendwie in eine Beziehung zu dem Menschen kommen. Es ist ja auch ganz interessant, dass Jesus in dem Text eigentlich nicht davon redet, dass Regeln einzuhalten sind oder dass irgendwas zu tun wäre, sondern er stellt ja ganz seine Person in die Mitte und sagt, so bin ich. Und es ist ja auch interessant, dass die Menschen nicht mit Taten reagieren, sondern mit Vertrauen. Dass sie sagen, dir will ich vertrauen, mit dir will ich einen Weg mitgehen. Also der Text kommt zum Schluss, lädt uns ein. Erstens, zu danken und sich zu freuen und zu loben. Tun wir auch nachher, wir haben noch ein paar Lieder im Programm. Einfach sich daran zu freuen, dass es so ist, dass Jesus der ist, der ganz nahe bei Gott ist, dass Jesus der ist, der freiwillig in den Tod gegangen ist und dass Jesus der ist, an dem sich alles entscheidet. Und vielleicht ist es auch bei uns so, dass, wie ich am Anfang erwähnte, dass unsere Vorstellungen über Jesus und unsere ganze Geschichte, vielleicht nicht mal die Geschichte mit Jesus, alles, unsere ganze Situation uns den Blick verstellt auf Jesus. Ich weiß nicht, was wir da für Gedanken haben. Ich denke, ein Gedanke, bei dem ich mich immer ertappe, dass Jesus der ist, der zuständig ist, dass mein Leben sozusagen so in Ordnung verläuft im Großen und Ganzen. Also so ein gutes Mittelstand, dass er mir so ein gutes Mittelstandsleben mit allem garantiert, was ich so brauche, ein Job, ein Haus und alles, was so dazugehört. Prüft selber, was euer Gedanke ist. Ich möchte niemandem den Gedanken unterstellen, außer mir. Unsere Vorstellungen von Jesus begrenzen uns vielleicht in dem manchmal, was wir von Jesus sehen können. Genauso wie die Menschen damals, die um ihn rumstanden. Da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht groß. Von denen. Und was ich mir und uns wünsche, dass wir wie die Menschen damals so drauf reagieren, dass wir sagen, die drei Punkte von Jesus, die überzeugen uns. Ich vertraue auf ihn und lass mich nicht von meinen eigenen Vorstellungen, von meiner eigenen Situation, von meinen eigenen Erwartungen die Sicht auf Jesus versperren. Amen.